Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Historiker und Publizist René Schlott. Herzlich willkommen im Studio. Schönen guten Tag.
Hallo, schönen guten Tag.
Wir schauen auf die Themen des Tages. Einen schönen guten Tag an alle, die dabei sind, sei es jetzt am Radio live oder auch via Podcast. Ich hatte ja 3 Wochen Mikrofonpause. Ich habe meiner Redaktion gesagt, ich komme erst zurück, wenn das mit der Kindergrundsicherung wirklich endlich gelöst ist. Und siehe da, ja, hatte mir schon was anderes vorgenommen für heute. Nein, aber ich musste ins Studio gekommen. Es ist da, also die Eckwerte sind da. Wir schauen uns das gleich genauer an, auch mit Zuschaltung aus unserem Hauptstadtstudio. Da gab es jetzt gerade eine Pressekonferenz mit den ersten Details. Es geht gleich erstmal um die Causa Aiwanger, auch so ein neues Thema, ein Skandalthema seit diesem Wochenende. Ich verspreche schon mal eine ganz interessante Perspektive, die René Schlott auf das Ganze mitbringt, aber ich habe erstmal eine Frage an Sie, die sich jetzt möglicherweise der ein oder andere auch stellt. Was war denn bei Ihnen so im Schulranzen mit 16, 17? Irgendwas, was Ihnen heute unangenehm wäre?
Tatsächlich hoffe ich, dass niemand nachschaut und niemand Nachforschung anstellt. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Im Zweifel irgendwie ein verschimmeltes Pausenbrot, ja, weil ich das vergessen habe. Aber mit Sicherheit eine Tageszeitung, weil die habe ich damals schon gerne gelesen.
Und aha, welche hatten Sie so im Schulranzen?
Das wechselte andauernd zu dem Zeitpunkt. Da war ich noch ein bisschen auf der Suche nach meiner Lieblingszeitung. Zu dem Zeitpunkt weiß ich nicht ganz genau, welche es war, aber das gehörte für mich schon dazu, so. Da war ich schon ein bisschen nerdig, ja, im Schulbus mit der Tageszeitung in der 11. Klasse. Aber gut, das habe ich so hingenommen.
Ja, gut. Mit dem Schulbrot hat den Vorteil, wenn es da drin war, das findet heute keiner mehr, das wäre jetzt komplett weg. Nicht so diese Flugblätter, um die es da geht. Wir werden da gleich mal ausführlicher diskutieren und sortieren, was dieser Tag so bringt. Und Sie bringen mir auch noch, darauf freue ich mich sehr, einen Überraschungsgast mit heute. Auf geht's. Seit dem Wochenende gibt es ein Skandalthema, das in Bayern ordentlich Wellen schlägt, aber mittlerweile auch darüber hinaus. Das Flugblatt aus dem Hause Aiwanger, ich glaube, so viel kann man mittlerweile gesichert sagen, Ende der 80er Jahre in der Schultasche von Hubert Aiwanger, dem heutigen stellvertretenden Ministerpräsidenten von Bayern, von den Freien Wählern, gefunden. Ein sehr kruder Versuch einer Parodie auf den Aufruf zu einem Schülergeschichtswettbewerb, nur um mal ein Beispiel zu geben, warum es jetzt in allen Nachrichten immer heißt, es sei ein antisemitisches Flugblatt. Ein Preis in diesem fiktiven Wettbewerb ist dann zum Beispiel ein Freiflug durch den Schornstein von Auschwitz, damit Sie mal einen Eindruck haben. Aiwanger bestreitet diese Recherchen der Süddeutschen Zeitung, die das alles ausgegraben haben, mittlerweile nicht mehr, dass es das Flugblatt gegeben hat, auch in seiner Tasche, aber nicht er sei der Verfasser gewesen, sondern sein Bruder. Stand heute auch das. Markus Söder, der Ministerpräsident, hat jetzt Aiwanger für morgen zum Gespräch einbestellt. Wir sprechen heute darüber und jetzt mit dem Historiker René Schlott. Herr Schlott, für viele führen da schon die Forderung vom Rücktritt im Mund. Ist das zu schnell geschossen oder ist eigentlich schon genug auf dem Markt?
Also ich würde sagen, das ist zu schnell geschossen. Wir sind ja heute, und das ließ sich auch am Samstag sehr gut beobachten, sehr, sehr schnell, auch bedingt durch die sogenannten sozialen Medien mit Urteilen. Ja, es wird schon geurteilt, bevor man überhaupt genau weiß, was in der Causa eigentlich Sache ist. Und mich hat eigentlich am Samstag, als die Vorwürfe bekannt wurden, eine dreifache Fassungslosigkeit befallen. Das war einmal A, ob des Inhalts dieses Flugblatts, was man ja, wenn man das geschmacklos bezeichnet, fast noch zu wenig ist. Also es ist tatsächlich das, was auch Markus Söder darüber gesagt hat, menschenverachtend und ekelhaft. Also sowas kann man sich gar nicht ausdenken. Es war zweitens aber auch eine Fassungslosigkeit über das Verhalten der Süddeutschen Zeitung, das auf den Titel zu bringen, bei all dem, was man nicht wusste. Und das auch am Wochenende zu bringen. Also aufmerksamkeitsökonomisch war das natürlich gut platziert. Und damit ein Thema zu setzen, wo man wenig wusste, wo man viel geraunt hat und so weiter. Und das war die Fassungslosigkeit darüber zum Dritten, dass das die üblichen Empörungsrituale eigentlich ausgelöst hat. Also ich habe ein bisschen die Sorge, einmal A, dass die Süddeutsche damit der politischen Kultur in Deutschland einen Bärendienst erwiesen hat, weil es Wasser auf die Mühlen der Leute ist, die Presse ohnehin für gesteuert halten, wenn sowas 6 Wochen vor einer Landtagswahl herauskommt. Und zum Zweiten, dass wir doch immer mehr in amerikanische Debattenverhältnisse kommen, wo die Lager ganz gefestigt sind, wo es eben keine übergreifenden Gesprächskanäle überhaupt noch gibt. Und das konnte man eben am Wochenende auch sehr genau beobachten. Es gab zwei Lager, die einen, die gesagt haben, sofort der Rücktritt, das muss Konsequenzen haben. Selbst als herauskam, dass Aiwanger selbst gar nicht der Verfasser dieses Flugblattes ist und sich auch inhaltlich davon distanziert hat, das hat er ja auch getan, muss man ja auch festhalten als Nachricht. Selbst als das herauskam, blieb es bei all diesen Forderungen, auch beim sozusagen bei dem moralischen Urteil über die Person Hubert Aiwanger.
Darf ich da mal ganz kurz einsetzen? Ich habe verschiedene Gedanken dazu, aber gerade zu dieser konkreten Frage nicht verfasst, aber eben dann doch offenbar mit in Umlauf gebracht. Karl Freller, der CSU-Landtagsvize im Bayerischen Landtag, der hat sich heute Morgen im Deutschlandfunk geäußert, also der Koalitionspartner, und sieht da eine ziemlich große Nähe zwischen Verteilen und Verfassen.
Wir müssen der Sache noch stärker auf den Grund gehen. Und man muss auch eines wissen, auch Verteilen ist nahe am Verfassen. Also auch das ist nicht so ohne. Wenn ich ein solches Flugblatt unter Leute bringe, da muss ich das nicht unbedingt gleich selbst verfasst haben.
Also, das hat Karl Freller gesagt von der CSU. Ich sortiere mal bei Punkt 1. Ich glaube, da sind sich alle einig, wenn man dieses Flugblatt liest, und die Süddeutsche Zeitung hat das ja ausführlicher dokumentiert. Wer das wirklich im Wortlaut lesen möchte, findet das, dass das gar nicht geht, dass das mit eine Verharmlosung und eine Verunglimpfung der Opfer des Holocaust ist, ist, glaube ich, gar keine Frage, gar keine Diskussion. Der zweite Punkt ist, als ich den Artikel, diese Recherchen der Süddeutschen am Samstag gelesen habe, dachte ich auch zunächst, wow, okay, das ist jetzt erstmal auch in den vielen Fragezeichen, die da mitschwingen, natürlich ganz schön gewagt, so eine Geschichte so groß auf Seite 1 zu setzen. Nur Stand heute, Montag, Aiwanger bestätigt, es gab dieses Flugblatt, er hatte es in seiner Tasche, bestätigt natürlich auch die Recherchen der Süddeutschen. Also da sind keine Fragezeichen mehr. Ist es jetzt noch ein Fragezeichen, ist das eine vorgeschobene Geschichte, die mit seinem Bruder oder nicht? Aber dass es dieses Flugblatt gab, it's a fact.
Das ist richtig, nur hat die Süddeutsche ja insinuiert, dass das Ganze, dass er der Verfasser sei und eine lange Linie gezogen. Wir müssen uns ja nochmal den Spin dieser Geschichte angucken. Aiwanger rückte deshalb in den Fokus medialer Aufmerksamkeit, weil er vor wenigen Wochen auf einer Demonstration in Bayern gegen das Gebäudeenergiegesetz
in Erdingen, ne?
In Erdingen, den Satz gesagt hat, wir müssen uns die Demokratie zurückholen. Und dadurch wurde geschaut, aha, wes Geistes Kind ist denn dieser Mann eigentlich, wenn er so einen Satz sagt? Wir schauen doch mal genauer hin. Und dadurch erst bekam die Sache Relevanz. Aber, und das sagen ja auch viele Beobachter, wir müssen uns doch anschauen, dieser bayerische Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident muss doch an dem gemessen werden, was er in den letzten 5 Jahren an politischer Arbeit gemacht hat.
Also und ich finde,
da besteht doch keinerlei Anlass anzunehmen von irgendeiner Äußerung, dass er ein glühender Antisemit sei.
Das stimmt.
Das muss man doch erstmal festhalten. Ja. Das müsste auch die Süddeutsche meines Erachtens festhalten, dass man schaut, okay, wie kriegt die Sache einen Spin? Und dann interessiert mich eigentlich sehr genau, ist jemand an die Süddeutsche herangetreten und hat dieses Flugblatt angeboten? Hat sich die Süddeutsche Zeitung instrumentalisieren lassen? Oder hat die Süddeutsche so weit zurückschauen müssen, um irgendeine Verbindung zu finden zu diesem Satz, der da in Erding gefallen ist, den man auch für dumm halten kann, das ist gar keine Frage, musste sie so weit zurückschauen, dass sie tatsächlich jetzt ja sich noch eine Facharbeit hat kommen lassen von von Aiwanger, dass sie die Schreibmaschine aus dem Hause Aiwanger untersuchen, ob das verräterische W, das große W, einen kleinen Aussetzer hat oder nicht. Also ich denke, der Wahlkampf in Bayern, und ich glaube, darum geht es ja, das Wahlergebnis in Bayern wird dies nicht beeinflussen. Das wird, glaube ich, die Reihen hinter Aiwanger noch fester schließen und wird auch der SPD, auch bei allen Rücktrittsforderungen, nichts nutzen, aus dem einstelligen Umfrageergebnis herauszukommen.
Das ist eine spannende Frage, inwieweit sich das auswirken wird und auch in welche Richtung. Aber ich finde nochmal zur Verteidigung dessen, was die Süddeutsche da macht, das ist doch absolut legitim. Man stellt fest, eine Person wird immer wichtiger in der bayerischen Politik, auch darüber hinaus. Hubert Aiwanger, eine interessante Figur, gerade auch durch diesen Auftritt, also wo man merkt, er hat offenbar einen Gefallen gefunden, mit so bestimmten rechtspopulistischen Motiven zu arbeiten. Und dass dann eine Zeitungsredaktion, die wichtigste Zeitung Bayerns, eine der wichtigsten Zeitungen Deutschlands, dann sagt, dann schauen wir mal genauer hin. Was hat denn dieser Mann für eine Geschichte? Ist das möglicherweise, gibt es da möglicherweise sogar Gesinnungslinien, die sich vielleicht so nicht gezeigt haben? Ich finde, das ist ein legitimes, es ist fast schon eine verpflichtende Aufgabe für guten investigativen Journalismus, dass man sich dann Personen genauer anschaut. Welche Schlüsse denn man daraus zieht, ist immer noch mal eine zweite Frage, ob man eine direkte Linie zieht, aber dass man erstmal sagt, so tickte dieser Hubert Aiwanger offenbar, als er ein junger Mann war, legitim. Das dürfen die Wählerinnen und Wähler in Bayern gerne wissen.
Das sollen Sie wissen, tatsächlich. Aber ganz ehrlich, soll der Wahlkampf jetzt 6 Wochen lang darüber geführt werden, was hat Hubert Aiwanger in seiner Schultasche gehabt mit 17? 2 oder 3 Flugblätter. Ich glaube nicht, dass das irgendeine, dass das die Wahlentscheidung von Menschen beeinflusst, die sozusagen über die Zukunft eines wichtigen Bundeslandes entscheiden müssen. Da bin ich doch eher skeptisch. Also da sollte man doch eher schauen, was für eine politische Bilanz hat dieser Mann und ist er tragbar auch für die nächsten 5 Jahre.
Aber ich glaube auch deswegen gab es diese Recherchen, weil es ja an Hubert Aiwanger schon bei verschiedenen Themen durchaus mal zumindest ein paar Bedenken gab, inwieweit er sich, sagen wir mal so, in den Diskursen dieser Gesellschaft eher an den Rändern bewegt oder vielleicht eben auch wirklich mit bestimmten Ressentiments und anderen Sachen spielt. Ich meine, seine Rolle in der Corona-Zeit, als er ganz lange dieses Spiel gespielt hat, nicht deutlich zu machen, ob er nun geimpft sei oder nicht, mal dahingestellt, ob man die Impfung für sinnvoll oder nicht hält. Aber er hat auch dieses Spiel wieder mitgespielt. Also Hubert Aiwanger ist ja jetzt nicht der unbescholtene Wirtschaftsminister, der auf einmal Aufmerksamkeit erregt.
Ja, aber Herr Frenzel, wenn Sie das gelesen haben, dann war es ja auch so, dass dort in der Süddeutschen Zeitung auf der ersten Seite stand, Aiwanger habe Hitler-Imitation vom Spiegel gemacht, habe Mein Kampf gelesen. All solche Dinge, ohne konkrete Zeugen zu benennen, ohne die Namen zu nennen, ohne genau die Quellen anzugeben, das sind ja Dinge, da hat die Süddeutsche Zeitung auch etwas ausgelöst. Wenn man am Wochenende beobachtet hat, was in den sozialen Medien passiert ist, da tauchen dann Klassenfotos alter auf, wo Aiwanger aussieht wie ein Nazi, dann stellt sich heraus, das Foto ist gefälscht, dann tauchen andere Fotos auf, die ihn zusammen mit Beatrix von Storch vor 11 Jahren zeigen. Also da ist eine gewisse Dynamik entstanden, nach dem Motto, irgendwas wird schon hängen bleiben. Und da bin ich, das finde ich einfach für die politische Kultur dieses Landes wirklich höchst gefährlich, weil wir sollten bei so einem Wahlkampf darüber diskutieren, über das bessere politische Argument, über die bessere politische Idee für den Freistaat Bayern und für die Bundesrepublik Deutschland.
Aber sagen Sie denn ernsthaft, es wäre besser gewesen, die Süddeutsche, gehen wir mal davon aus, es wurde ihr zugespielt, hätte gesagt, das hat jetzt mit heute nichts mehr zu tun, wir lassen das liegen, wir machen das nicht öffentlich. Das halte ich nämlich eigentlich auch für keinen gangbaren Weg.
Naja, es ist ein Unterschied, ob ich das am Wochenende in die wichtigste Ausgabe der Woche platziere, vorne drauf, mit, also als Aufmacher und noch eine komplette Seite 3, oder ob ich das als eine Meldung bringe. Es gibt Verdachtsmomente, dass das so sei. Das hat ja einen ganz anderen Spin dadurch bekommen. Und das finde ich, das gehört schon zur Verantwortung, wie Sie haben es eben gesagt, einer der wichtigsten Zeitungen einfach oder der wichtigsten Zeitung in Bayern.
Wobei eben genau, die Süddeutsche Zeitung hatte auch schon, als man damals nur mit Leuten wie Franz Josef Strauß und der CSU alleine zu tun hatte und noch nicht den Freien Wählern da irgendwo zwischen CSU und AfD, hatte die Süddeutsche natürlich auch immer die Rolle, das linksliberale Korrektiv in diesem Bundesland zu sein. Ich, als ich das sah, dachte, hey, Süddeutsche, interessant, ihr seht euch offenbar wieder ein Stück weit in dieser Verantwortung.
Ja, ich glaube, die haben sie auch nie abgelegt. Also die sind ja auch gegenüber Söder sehr skeptisch. Und das ist auch gut so. Das ist Aufgabe von Medien und von Presse. Deshalb hätte mich viel mehr interessiert die Leistungsbilanz von Hubert Aiwanger. Ich weiß nicht, wie Bayern im Vergleich zu anderen Bundesländern wirtschaftlich dasteht. Wie sieht es aus mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien in Bayern, mit der Klimabilanz und so weiter. Das sind die Fragen, die mich interessieren. Und da müsste die Süddeutsche tatsächlich investigativ vorgehen. Wie gesagt, ich finde das kann man machen, aber man muss sich der Verantwortung klar sein, dass wir immer mehr tatsächlich in solches Lagerdenken hineinkommen und das dadurch auch verstärkt wird. Also heute war ja nicht etwa die Meldung in der Süddeutschen, dass Hubert Aiwanger nicht der Verfasser des Flugblattes sei und sich davon distanziert hat inhaltlich, sehr deutlich inhaltlich, sondern es war die Meldung, okay, jetzt muss Söder irgendwie handeln. Also da wird neuer Handlungsdruck aufgebaut.
Ich bin
aber sehr gespannt, die Sachen laufen sehr dynamisch, in welche Richtung das jetzt gehen wird. Ob es jetzt eher eine Affäre Süddeutsche wird oder ob Aiwanger tatsächlich jetzt weiter im Fokus stehen wird.
Ich bin auch gespannt. Es wird uns, diese Prognose werde ich mal wagen hier an dieser Stelle, die nächsten Tage sicherlich noch beschäftigen. Unter anderem, weil morgen Aiwanger zum Ministerpräsident Markus Söder zitiert ist. Aber ich nehme das mal mit. Vielleicht hören uns die Kolleginnen und Kollegen der Süddeutschen ja zu. Und ich meine, sie haben das bestimmt auch schon an der einen oder anderen Stelle gemacht, mal wirklich die Arbeitsbilanz des Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger auch vernünftig aufzuschreiben. Ich vermute mal so Stichwort erneuerbare Energien, so richtig Windräder, hat wahrscheinlich nicht geklappt. Aber ich habe mal gehört vom Siemens-Chef, was sehr gut läuft, sind beispielsweise Solarflächen. Heute Morgen gab es die ersten Signale, dann vor einer guten Stunde die Pressekonferenz, in der Bundespressekonferenz, das große Streitthema der letzten Wochen. Die Kindergrundsicherung ist vom Tisch, sage ich jetzt mal, ganz hoffnungsvoll, hier heute im Gespräch mit René Schlott. Und ich hoffe, dass unser Kollege Volker Finter beim Hauptstadtstudio nicht gleich wieder Wasser in diesen Ampelwein gießen muss. Volker, Sie haben die Pressekonferenz verfolgt. Man hat sich auf Eckpunkte geeinigt? Wie sehen die aus?
Naja, am Ende steht wie immer der Kompromiss. Und es ist ganz klar, die Vorstellungen gingen weit auseinander. Lisa Paus hatte ja am Anfang Vorstellungen von bis zu 12 Milliarden, die mobilisiert werden müssten. Und da hat der Finanzminister ja gleich die Grätsche gezogen und hat gesagt, mehr als 2 Milliarden sind effektiv nicht drin. Und darüber, wir haben es ja erlebt, wurde wirklich lange gerungen. Das ging hin und her bis gestern Abend, Gesprächen im Kanzleramt, wo sich man jetzt auf die Eckpunkte verständigt hat. Und die sehen tatsächlich vor, dass es jetzt 2,4 Milliarden Euro werden sollen. Also noch etwas mehr, als der Finanzminister ursprünglich mal angesetzt hatte. Und am Ende steht ein Kompromiss. Und auch wenn Lisa Paus sagte, sie hätte sich gerne mehr gewünscht, sagte sie sich heute mit dem Ergebnis zufrieden, weil es für sie ein großer Fortschritt ist im Blick auf die Kinderarmut. Hören wir mal rein.
Wir fassen alle relevanten Leistungen für Kinder zu einer Leistung zusammen, zur Kindergrundsicherung. Bis zu 5,6 Millionen armutsbedrohte Familien und ihre Kinder bekommen dadurch die Leistungen schneller, einfacher und direkter. Millionen darunter, die vorher gar nicht wussten, dass ihnen diese Unterstützung zusteht. Und 1,9 Millionen Kinder holen wir mit der Kindergrundsicherung aus dem Bürgergeld.
Und das ist jetzt wohl der größte Fortschritt, der ja eigentlich auch schon im Koalitionsvertrag vereinbart worden war, dass man all diese familienpolitischen Leistungen zusammenfassen will. Das soll auch digitalisiert werden. Die Verfahren sollen vereinfacht werden, damit also Eltern von Kindern allein automatisch in den Bezug von diesen Leistungen kommen. Denn viele dieser Leistungen müssen ja heute an ganz verschiedenen Stellen beantragt werden. Und dieser Antragswust, der soll jetzt quasi gelöst werden, indem vieles automatisiert wird. Aber am Ende, mehr Geld wird es jetzt erst einmal nicht geben.
René Schlott, wenn ich das jetzt mal so betrachte, wir waren irgendwie, Volker Fintermals dargestellt, bei 12 Milliarden Ursprungsforderung. 2 Milliarden hat jetzt der Finanzminister ursprünglich bereitgestellt im Haushalt für den kommenden Jahr in der Planung. Jetzt sind es 2,4 Milliarden, 400 Millionen Euro mehr. Ich glaube, bei der Deutschen Bank würde man das wahrscheinlich Peanuts nennen, ne? Nach wie vor.
Ja, ich habe gerade auch, mir ging auch gerade der Spruch durch den Kopf, der Berg kreiste und gebar eine Maus. Also so richtig, also erstmal stimme ich vollkommen überein, gut, dass es eine Einigung gibt. Das ist auch ein wichtiges Koalitionsvorhaben gewesen, dass man diese Leistungen zusammenfasst. Aber ich habe so den Eindruck auch noch, ich habe teilweise in die Pressekonferenz mal reingehört, da ist eine ganze Menge auch einfach Umetikettierung. Ja, Kindergeld heißt jetzt Kindergarantiebetrag, es werden Dinge zusammengefasst. Es gibt eine wichtige Verbesserung, glaube ich, das kann man noch nennen, nämlich für Alleinerziehende. Und das sehe ich tatsächlich als ein großes Problem. Jeder von uns kennt ja auch alleinerziehende Mütter, vor allen Dingen auch einige wenige Väter. Das ist ja wirklich eine schwierige soziale und überhaupt Lage für Alleinerziehende in diesem Land. Von daher, da gibt es substanzielle Verbesserungen. Alles andere bleibt mal abzuwarten, da bin ich eher skeptisch.
Mhm. Und auch diese Verbesserungen werden ja auch an, das ist auch ein neuer Punkt, an die Erwerbstätigkeit gekoppelt. Also Alleinerziehende bekommen nur dann stärkere staatliche Hilfe, wenn sie auch erwerbstätig sind, zumindest wenn die Kinder im schulpflichtigen Alter sind. Und das hat Christian Lindner, der Finanzminister, klar betont, dass es also auch vor allen Dingen um strukturelle Momente dabei gehen soll. Also Familienleistungen sollen viel stärker an Erwerbstätigkeit der Eltern gekoppelt werden, um da auch einen Impuls zu erzeugen.
Christian Lindner war also auch auf der Pressekonferenz. Wie war sein Gesichtsausdruck so, Volker Fintermann? War der da jetzt auch zufrieden? Hat er gedacht, okay, sind wir ganz gut rausgekommen aus der Nummer?
Naja, wir kennen diese Situation ja alle. Am Ende sitzen hier die drei Koalitionspartner zusammen. Hubertus Heil war ja auch für die SPD dabei. Und natürlich machen alle eine gute Miene zum Kompromiss am Ende. Aber für den Finanzminister war klar, und er hat ja immer wieder auch auf die haushaltspolitische Lage gewiesen, auf die Schwierigkeiten, vor denen die Wirtschaft im Moment stehen. Und er hat eine Sache betont, dass es in seinen Augen im Moment die letzte größere sozialpolitische Reform in dieser Legislaturperiode gewesen sein dürfte. Hören wir auch das uns nochmal an.
Weshalb ich die Prognose wage, dass es sich bei der Kindergrundsicherung mit Blick auf die nächsten Jahre um die letzte größere Sozialreform handelt, die noch in den Haushaltsrahmen des Bundes passt.
Und da sind wir ja gleich beim Thema Meseberg und all den Fragen, was jetzt mit Blick für die Wirtschaft in den kommenden Monaten und Jahren noch getan werden sollte, weil wir eben in einer Konjunkturdelle uns befinden. Und das war ja immer die Argumentation des Finanzministers, dass die Haushaltslage weitere ökonomische Verbesserungen für die Familien im Moment derzeit nicht zulassen.
Mhm. Ich musste jetzt gerade ein bisschen schmunzeln, René Schlott, als ich das gehört habe von Christian Lindner, was wir hier gerade von Volker Fintermann eingespielt bekommen haben. Also das ist ja eine ziemlich klare Ansage. So, das war es jetzt aber auch, ne? liebe Rote, liebe Grüne, jetzt ist mal Schluss mit der Ausweitung der Sozialpolitik.
Auf jeden Fall. Das ist ja auch seine Aufgabe. Das ist, er ist Parteivorsitzender der FDP. Der merken kann FDP wenig Staat, mehr Eigeninitiative. Er hat es auch immer wieder betont auf der Pressekonferenz, es gibt keine Leistungserhöhung. Im Mittelpunkt muss die Erwerbstätigkeit der Eltern stehen und so weiter. Das war sozusagen sein vorgetragenes Mantra. Und ja, ich finde eine Sache noch gut, die ist vielleicht noch erwähnenswert, weil das einfach in den Details vielleicht untergeht. Ich habe letzte Woche gelesen, zum ersten Mal, dass bislang die Familien, die eben diese Leistung bekamen, nur 15 Euro im Monat bekommen haben für die Teilhabe der Kinder am sozialen Leben. 15 Euro, ne? Jetzt wissen Sie und ich genau, das reicht vielleicht für ein Kino, nicht mal für einen Kinobesuch, vielleicht für den Sportverein.
Nicht für beide,
oder so.
Ja. Mhm.
Und dass da eine Erhöhung gibt, das finde ich sehr, sehr wichtig, weil darum muss es ja gerade gehen, auch um diese schreiende Bildungsungerechtigkeit im Land vielleicht doch irgendwie ein Stück weit auch mal zu beseitigen.
Aber viel wichtiger dürfte aus meiner Perspektive sein, dass all diese Leistungen künftig automatisiert vergeben werden. Also da findet ein Abgleich ab, zu dem natürlich die Eltern mit Blick auf ihren Einkommen zustimmen müssen. Denn bisher waren das ja alles Leistungen, die mussten an verschiedenen Stellen immer wieder neu beantragt werden. Und das soll künftig automatisiert werden. Also darin könnte tatsächlich ein großer Fortschritt liegen. Allein bis das einmal umgesetzt sein dürfte, könnte noch eine ganze Weile vergehen, weil natürlich eine ganze Reihe von Institutionen dann jetzt künftig zusammengefasst werden müssen, die diese Mittel bislang vergeben.
Da gibt es ja schon große Zweifel bei denen, die es machen müssen, Städte und Gemeinden, die gesagt haben, ne, 2025, ihr seid mutig bei diesem großen Digitalisierungsprojekt, was damit einhergeht. Ja, Volker Fintermer, vielen Dank für diesen Stand, für diese Informationen. Ich würde sagen, ein Thema ist damit ja vom Tisch. Ab morgen geht die Ampel in Klausur im Gästehaus der Bundesregierung in Brandenburg, in Schloss Meseberg. René Schlott, wir haben darüber gesprochen, ein Streitpunkt ist jetzt erstmal weg, aber natürlich schwingt die ganze Zeit die Frage mit, kommt jetzt dann wahrscheinlich gleich schon der nächste, weil ja irgendwie immer irgendein Zwist ist, meistens zwei gegen einen, das wechselt manchmal in der Konstellation ganz häufig Rot-Grün gegen Gelb, aber auch nicht immer so. Ich frage mich aber, vielleicht sind wir Beobachterinnen und Beobachter auch einfach zu harmoniesüchtig.
Das glaube ich ehrlich gesagt auch, weil Streit gehört zu einer Demokratie dazu. Also Streit wird, glaube ich, bei uns in den Medien hat es natürlich einen Nachrichtenwert, wenn Leute sich streiten, wenn sie im Konflikt sind, das hat einen hohen Nachrichtenwert, aber wird meistens negativ gesehen. Aber ich finde eigentlich, ein konstruktiver Streit gehört zur Demokratie dazu, nämlich das Streiten um die beste Lösung, um das beste Argument, um das beste politische Konzept, um die beste Idee für dieses Land. Also ich würde sagen, wir müssen dringend daran arbeiten, Streit als etwas Konstruktives, als etwas Positives zu sehen. Und es ist doch ganz natürlich, dass drei Parteien, die so unterschiedlich sind, die auch alle drei im Wahlkampf stehen, gerade in zwei wichtigen Bundesländern, dass die auch öffentlich sich positionieren und auch mit ihren eigenen Konzepten durchsetzen wollen, das halte ich für völlig normal und auch mit Blick auf die Geschichte der Bundesrepublik im Übrigen. Also es gab, glaube ich, keine Koalition, in der es nicht andauernd auch Auseinandersetzungen gab. Das gehört aber völlig dazu. Am Ende, das hat ja auch gerade Volker Fintermer gesagt, steht der Kompromiss. Das ist das Wesen einer Demokratie. Also von daher bin ich da ganz unbesorgt.
Wenn es konstruktiv läuft, wenn am Ende ein Kompromiss steht, zu dem dann auch alle stehen. Ich glaube, das ist ja die Erfahrung, die wir halt immer wieder gemacht haben. Deswegen war ich auch gerade so vorsichtig in der Formulierung, ob das denn jetzt wirklich auch das Ende dieses Streites war. Weil wer weiß, vielleicht stellt dann jetzt die FDP und der Finanzminister, wenn sich die Zahlen nochmal ändern im Haushalt, wenn Steuereinnahmen stärker wegbrechen, fest, ach, wir machen das Ganze nochmal auf. Ist ja möglicherweise auch legitim, aber dann geht der Streit weiter, man hat eigentlich eine Lösung gefunden und keinen Kompromiss. Also ich glaube, daran krankt es an vielen Stellen, dass die Leute schon sagen, ja klar, könnt ihr streiten, unterschiedliche Konzepte, aber wenn ihr euch geeinigt habt, dann macht es doch bitte zu eurem gemeinsamen Projekt.
Aber es ist natürlich unwahrscheinlich schwierig, in so einem komplexen Gesellschaftsgefüge, wie wir es haben, alle diese Partikularinteressen irgendwie unter einen Hut zu bringen. Von daher ist es normal, dass wir das als einen fortgesetzten Streit wahrnehmen. Jetzt ist es ja auch so, dieser Gesetzentwurf, der jetzt vorliegt, oder die Eckpunkte, die gehen ja auch erstmal an die Verbände und an die Städtegemeinden, um eben deren Expertise, deren Einschätzung zu holen. Also ich finde es auch gut, dass in einem Gesetzgebungsverfahren tatsächlich auch noch Nachjustierungen vorgenommen werden, vielleicht auch öffentlich nochmal versucht wird, Druck zu machen. Also all das, finde ich, gehört zu einer offenen, pluralen Gesellschaft dazu, dass die Interessen auch artikuliert werden und dass sie versucht werden, auch durchzusetzen.
Die Frage ist halt nur, wie funktioniert Politik in welchem Modus? Ne? Ich würde jetzt mal grob gesagt zwei Modi ausmachen, die wir beobachten können. Es gibt so die Methode FDP, jetzt erfolgreich kopiert von Lisa Paus, der grünen Familienministerin, so nach dem Motto, ihr habt ein Projekt, das euch wichtig ist. Ich sage erstmal nein, damit ich bei einem anderen Projekt, das mir wichtig ist, irgendwas raushole. Also die berühmte Verknüpfung von zwei Dingen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Im Prinzip so dieser klassische Politik-Bazar-Handel. Wir haben jetzt gesehen, Methode Lisa Paus plus 400 Millionen unterm Strich. Und dann gibt es im Gegensatz die Methode Robert Habeck, würde ich jetzt mal idealisiert sagen, derjenige, der irgendwie sagt, nein, ich will mich eigentlich gar nicht auf dieses Klein-Klein begeben, sondern ich will idealerweise einen gesellschaftlichen Kompromiss herstellen, die Leute im Boot behalten und nicht dieses parteipolitische Ränkespiel. Meine Sympathie liegt bei der Methode Habeck. Jetzt könnte man sagen, und das sagen ja auch viele bei den Grünen, leider, lieber Robert, sind deine Ergebnisse nicht so vorzeigbar.
Na klar, wir würden uns natürlich alle wünschen, dass diese Ergebnisse immer ganz rational zustande kommen, dass sich jemand hinsetzt und alles ganz rational macht. Aber es handelt sich um Menschen, um unterschiedliche Charakterköpfe. Und das ist auch gut so in der Politik, dass wir genau die unterschiedlichen Charakterköpfe haben, die dann versuchen, sich durchzusetzen. Also ich muss sagen, es mag ja sein, dass die FDP sich ab und zu an einer oder anderen Stelle durchsetzt. Es nutzt sie aber überhaupt nichts in den Umfrageergebnissen, ne, wenn man das sieht.
Na, sie hat sich stabilisiert.
Ne, ja, immerhin. Aber bei 7%. Also
das
ja,
immerhin, ist, die waren mal bei 5.
Ja. Also das kann man fast in den Toleranzbereich, diesen statistischen Fehlerbereich
mit einrechnen. Mit wie wenig man die FDP mittlerweile glücklich machen kann.
Ja. Genau, genau. Also von daher, das bringt ja auch nicht viel. Also das wird oft so insinuiert, ne, im Zweifel ist Scholz sozusagen auf der FDP-Seite, damit die Ruhe geben. Aber ich finde das legitim. Das sind eben drei unterschiedliche Parteien mit sehr unterschiedlichen Ordnungsvorstellungen auch für unseren Staat. Dass es da ruckelt und dass es da auch zu öffentlichen Diskussionen kommt, das finde ich legitim. Ich finde auch legitim das Vorgehen von Lisa Paus. Es war jetzt nicht ganz so erfolgreich, aber wenn wir sehen, sie ist mit 12 Milliarden gestartet, bei 2,4 sind wir jetzt gelandet. Aber gut, also ein Versuch war das wert. Aber was sie auf jeden Fall ja gemacht hat, und das finde ich wichtig, sie hat dieses Thema ins öffentliche Bewusstsein gebracht. Ja, dass wir viel in den Zeitungen darüber gelesen haben, was bedeutet denn eigentlich diese ganze Vielfalt an Antragsverfahren und so weiter. Das ist ihr in jedem Fall gelungen. Das ist ja aufmerksamkeitsökonomisch auch ein wichtiger Punkt.
Aber das ist ja auch mal wieder so ein Beispiel für Vermögen und auch Unvermögen von Politik. In diesem Ziel sind sich ja alle einig. Der Hinweis kam auch heute schon. Es stand im Koalitionsvertrag. Sie haben darauf hingewiesen. Es ist ein großes Verwaltungsvereinfachungsprojekt, auf das sich Grüne, FDP, SPD geeinigt haben. Es gab jetzt am Ende nur noch ein bisschen Streit darum, wie teuer wird es am Ende. Wenn wir ehrlich sind, das sehen wir ja auch bei Lisa Paus, die konnte die 12 Milliarden schon nicht begründen. Die konnte auch nicht wirklich begründen, warum 2 Milliarden nicht reichen, weil wir ehrlicherweise gar nicht genau wissen, wie sich das auswirken wird. Man hat so Projektionen, aber man weiß es gar nicht genau. Also anstatt dann dieses Positive gemeinsame nach vorne zu stellen, liebe Eltern in dieser Republik, wir vereinfachen es unglaublich und viele werden davon profitieren, ist jetzt in Erinnerung geblieben. Diese drei Parteien streiten seit, weiß ich nicht, gefühlt dem Frühjahr in unterschiedlichen Wellen über die Kindergrundsicherung.
Ja, das ist richtig, aber auf der anderen Seite, also jetzt saßen die drei recht harmonisch beieinander und haben alle das Ergebnis begrüßt auf der Pressekonferenz. Es gibt ein Ergebnis.
Die gute Miene, der Volker Finger fing an. Die gute Miene, und dann wissen wir, wie dieser Satz weitergeht. Er hat das dann anders formuliert, aber klar, aber das böse Spiel, und das sehen natürlich auch wir beobachtenden Bürgerinnen und Bürger.
Ja? Na klar, aber wir müssen doch auch eins anerkennen, dass natürlich es in der Politik auch um persönliche Profilierung geht. Wenn wir sagen würden, das gibt es nicht und das spielt keine Rolle. Natürlich geht es auch darum, dass Lisa Paus dann eben auch, vorher hat man nicht viel von ihr gehört, es hier darum ging, sozusagen sich politisch auch zu profilieren, auch als Ministerin, auch gegenüber ihrer eigenen Partei im Übrigen. Ne? Da hat sich auch nicht nur Freunde gemacht.
Also. Das gibt es auch noch. Realos und Linke bei den Grünen. Aber gut, das wäre jetzt zu viel des Ganzen, denn, lieber René Schlott, Sie haben mir heute jemanden mitgebracht. Irgendwo im Newsroom wartet jemand, der oder die gleich reinkommt. Der Überraschungsgast. Bin gespannt. Der Historiker René Schlott ist mein Gast heute und jetzt geht hier gleich die Tür auf. René Schlott, Sie haben mir jemanden mitgebracht. Ich sage schon mal schönen guten Tag, herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Hallo, wen haben Sie dabei?
Ich habe Janika Gellinek mitgebracht, die Leiterin des Literaturhauses in Berlin.
Herzlich willkommen an bester Stelle hier im Deutschlandfunk Kultur. Schön, dass Sie da sind. Und ist es einfach erstmal eine schöne Überraschung, mit einem Gedanken oder haben Sie gedacht, lassen Sie uns einfach mal nett miteinander ins Gespräch kommen?
Naja, uns verbindet eine gemeinsame Leidenschaft, nämlich die für die Literatur und für Bücher. Und ich dachte, im Deutschlandfunk Kultur sind wir ja da bestens aufgehoben.
Ja, das ist wahr. Vorhin kam die Frage, ich frage das ja immer gerne da auch nochmal zur Erklärung, wie das läuft mit dem Überraschungsgast. Also der Einzige, der nicht Bescheid weiß, ist immer der Moderator oder die Moderatorin, die Redaktion weiß Bescheid. Und ich habe dann gefragt, naja, sind wir uns möglicherweise schon mal begegnet? Sind wir noch nicht? Nein.
Kann ich bestätigen.
Ja, das ist wahr. Und jetzt sind Sie hier. Ich frage mal so, wie läuft's?
Gut.
Ja?
Gut. Heute ist der Auftakt unserer Saison sozusagen. Deswegen bin ich noch ganz aufgeregt und komme direkt aus der Teambesprechung, wo wir hin und her überlegt haben, ob es warm genug ist, heute Abend im Garten zu sein.
Ja,
und wir haben uns dafür entschieden.
Es ist ein bisschen an der Kante, aber ich glaube, es geht.
Berliner Sommer, ja.
Berliner Sommer. Der gute alte mitteleuropäische Sommer. Was wird es denn geben heute Abend?
Es wird heute Abend eine Veranstaltung mit dem schönen Titel »Werde ich meine Haare noch mit Wind kämmen?« geben. Und zwar kuratiert von der Regisseurin Theresa Reiber, ein Abend mit Exil-IranerInnen, die Musik machen und Gedichte rezitieren werden. Und es wird ein sehr schöner Sommerabend. Ich verspreche das jetzt einfach mal.
Das klingt gut. Sehr schön. Und was wird denn noch im Programm zu erwarten sein?
Sie haben gesagt, Sie haben jetzt jagt natürlich ein Highlight das nächste. Es geht direkt weiter am Mittwoch mit unserer Reihe Grundsätzlich, die wir gemeinsam mit René Schlott konzipiert haben, wo es um Artikel 20 des Grundgesetzes gehen wird, gemeinsam mit Sophie Schönberger und Simon Strauß.
Sophie Schönberger, die auch, ich glaube, vor etwa 2 Wochen hier zu Gast war. Artikel 20, natürlich wissen wir Freunde des Grundgesetzes sofort, aber René Schlott darf jetzt mal sagen, was ist der zentrale Satz?
Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.
Ja.
Der Artikel 20 ist sozusagen der zentrale, der folgt sozusagen nach den Grundrechten, das ist der erste Artikel und der legt auch fest, die Bundesrepublik ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Also das sind ganz zentrale Prinzipien des Staatswesens, auch ein Staatsziel, nämlich dass wir einen sozialen Staat organisieren, darüber haben wir ja gerade gesprochen.
Artikel 20?
Ja.
Ja, stimmt.
Genau.
Mit dem interessanten Absatz 4, oder?
Mit dem interessanten Absatz 4, der eingeführt wurde, genau, wäre ich jetzt darauf zu sprechen gekommen. Sie sind ja auch voll im Bild. Also
ich muss gestehen, also Artikel 20, Absatz 4, man muss es mal dazu sagen, ich glaube, ich krieg's nicht im Wortlaut hin, aber das ist letztendlich der Widerstandsartikel.
Genau,
ne?
Jeder hat das Recht, Widerstand zu üben, wenn jemand diese Ordnung versucht zu beseitigen, die verfassungsmäßige Ordnung. Das ist ein Artikel, der noch nicht 1949 im Grundgesetz stand, sondern erst später eingefügt worden ist, als es zu der Notstandsgesetzgebung kam, als sozusagen als eine Art, ja, als Kompromiss, hier, das fügen wir mal ein. Seitdem ist er in wilden Diskussionen. Ja, jeder beruft sich drauf, keiner zu Recht. Wir werden mal, ich hoffe und ich bin mir ganz sicher, dass Sophie Schönberger uns am Mittwoch sehr genau erklären kann, wer sich auf das Widerstandsrecht berufen kann und in welche Bedingungen dafür vorliegen müssen.
Mhm. Ja,
Wobei ja das Schöne an der Reihe ist, dass immer Juristen und Juristinnen und AutorInnen zusammenkommen und dadurch muss man eigentlich auch keine Angst haben, wenn man bei Artikel 20 nicht sofort weiß, worum es geht. Es fliegen jetzt nicht nur die ganze Zeit Paragraphen durch die Gegend, sondern wir loten halt den Interpretationsspielraum aus und deswegen haben wir auch gedacht, das gehört ins Literaturhaus.
Ja, sehr, sehr interessant. Wir werden ja gleich noch ein bisschen über das Grundgesetz sprechen. Ich glaube, das ist auch das Interessante am Grundgesetz, also gerade in diesen ersten Artikeln. Danach wird es dann so ein bisschen praktischer, ja? Also welche Flagge jetzt irgendwie die Bundesschifffahrt und so weiter dreht. Aber gerade da hat das ja fast schon literarischen Charakter zum Teil. Ne? Also das ist ja, es ist ja wirklich ein, sozusagen.
Ja, wenn man so, das ist so ein Hammersatz eigentlich. Ja. Ne? Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, genauso wie die Würde des Menschen ist unantastbar. Da, ne, da ist man ja fast so ein bisschen lyrisch ergriffen, würde ich sagen. Und ich glaube, und da bin ich so froh, dass wir diesen Zugang gemeinsam gefunden haben, dass man dadurch diesen Raum öffnen kann für Leute, die sich jetzt nicht irgendwie total bis ins Detail juristisch auskennen. Zugleich aber, sage ich mal, gucken wir nicht auf die Lyrik allein des Grundgesetzes, sondern auch, was heißt das hier heute ganz konkret? Weil ich denke, wir kennen uns auch viel zu wenig aus. Es besteht so ein Grundvertrauen, ne, es stimmt schon irgendwie alles. Aber ich finde, dadurch, dass wir auch bei jeder Veranstaltung das Grundgesetz ausgeben, also dann schleichen immer Leute so heimlich raus, wenn irgendwie Artikel 5, aber ja, war denn das nochmal? Und ich denke, das ist ja eigentlich, ne, das Tollste, was bei einer Veranstaltung passieren kann.
Artikel 5?
Die Meinungsfreiheit.
Ja, genau. Also, ich mach das jetzt hier wie so in der Schule.
Ja, ja. Aufgerufen, ja. Dadurch, dass wir darüber schon gesprochen haben, und zwar mit Thea Dorn und
auch gerne gesehen als Gast hier.
Genau, haben wir darüber gesprochen und das war auch eine muntere Diskussion und auch eine Diskussion, die viel an aktuelle Debatten eben angeschlossen hat. Mhm.
Darf ich fragen, woher kennen Sie sich? Kannten Sie sich schon vorher oder sind Sie jetzt durch diese Arbeit zusammengekommen?
Naja, ich glaube, also mit René Schlott gemeinsam haben wir diese Reihe entwickelt und zwar so, also wie wir es eigentlich fast nie tun können. Nämlich wir haben uns mehrfach getroffen, haben einen langen Austausch, also während Corona noch und im Anschluss. Ne, wie können wir Dinge, die in unserer Gesellschaft passieren, besprechen? Wie können wir über Grundrechte sprechen? Und ich habe immer gesagt, ja gut, aber es ist das Literaturhaus. Wir brauchen diesen literarischen Schwerpunkt. Mhm. Und dann ist bei C.H. Beck dieses tolle Buch herausgekommen, als hätten Sie unser Gespräch gehört. Das Grundgesetz, ein literarischer Kommentar, wo eben sowohl Juristen als auch Autorinnen über das Grundgesetz schreiben. Und da dachten wir, ha, jetzt haben wir den Grundstein der Reihe sozusagen. Und haben dann jetzt gemeinsam das gesamte Jahr 2023 uns dem Grundgesetz gewidmet.
Janika Gellinek, Überraschungsgast hier heute im Deutschlandfunk, Kulturleiterin des Literaturhauses Berlin, mitgebracht von René Schlott. Und ich würde sagen, wenn Sie schon da sind und wenn wir schon über das Grundgesetz sprechen, bleiben Sie doch noch einen kleinen Moment, weil wir hätten da noch so ein Thema.
Na klar.
Wir machen jetzt eine kleine Zeitreise, aber sind auch gleich wieder sehr in der Gegenwart.
Deutschlandfunk Kultur. Mein Demokratiemoment.
René Schlott, Historiker, ist hier mein Gast und heute auch begleitet vom Überraschungsgast Janika Gellinek, Leiterin des Literaturhauses Berlin. Ihr Demokratiemoment, wir haben ja gerade schon so viel über das Grundgesetz gesprochen. Wir sind ja gerade mal wieder so in sozusagen am Vorabend von Feierlichkeiten. Am Freitag wird es soweit sein, dass man feiern kann, dass vor 75 Jahren der Parlamentarische Rat begonnen hat, das Grundgesetz auszuarbeiten, also unsere Verfassung. Das ist Ihr Demokratiemoment.
Das ist Demokratiemoment, genau. Ich habe mir vor ein paar Jahren mal die Protokolle des Parlamentarischen Rates besorgt, also die Sitzungsprotokolle, wie kam welcher Satz eigentlich ins Grundgesetz und welche Diskussion ging dem voraus. Und die Lektüre hat wirklich mir ein großes Grundvertrauen in unsere Demokratie nochmal zurückgegeben.
Mhm. Warum? Also haben Sie ein konkretes Beispiel, was Ihnen da gerade vor Augen...
Ja, weil da waren ja auch sehr unterschiedliche Leute, die ja beieinander saßen. Ja, auch politische Lager ganz unterschiedlicher Art, mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen Menschen. Und die haben sich zusammengefunden und haben ein solches Dokument, das wir ja das immer in 75 Jahren jetzt Gültigkeit beanspruchen kann, verfasst und in einem sehr konstruktiven Ton, in einer hochphilosophischen Debatte. Man wusste, es geht um etwas. Und gerade wenn man heute so die Debattenkultur sich anschaut, dann war das irgendwie, setzte sich das Wohltun davon ab, dieses wirklich konstruktive Ringen um den besten Wortlaut, um den schönsten Satz. Und wir haben es ja gerade schon als Beispiel gehabt. Das ist ja auch in seiner Prägnanz und Kürze einfach wirklich schon bewundernswert.
Mhm. Es ist aber natürlich auch, und das wäre heute wahrscheinlich erstmal ein bisschen negativ behaftet, wenn man das so sagt, ein unglaubliches Elitenprojekt gewesen. Also auch natürlich aus einem großen Misstrauen gegenüber dem Volk, gegenüber der Mehrheitsmeinung des Volkes, der Verführbarkeit des Volkes. Also man hat sich damals natürlich auch sehr zusammengeschlossen in einem kleinen Kreis und hat auch ein Dokument geschaffen, das ja ganz stark auch dieses Misstrauen ausgedrückt hat an vielen Stellen, beispielsweise durch die Ablehnung von plebiszitären Elementen und dergleichen mehr.
Das kann man so sehen. Ich würde es historisch anders sehen. Das Misstrauen, was sich eigentlich in dem Grundgesetz widerspiegelt, deshalb auch die Grundrechte am Anfang, war das gegen einen übermächtigen Staat, gegen einen Staat, der seine Bürger verfolgt, einsperrt, foltert, ermordet. Das speist sich, das ist eigentlich das, woraus sich das Dokument speist. Es soll nie wieder einen Staat geben, in dem so etwas möglich ist. Deshalb hat man auch in der deutschen Verfassungsgeschichte etwas Einmaliges getan. Man hat nämlich nicht den Staatsaufbau an den Anfang gesetzt, sondern den Mensch. Und mit all seinen Rechten sehr ausführlich formuliert, nämlich einen ganzen Grundrechtskatalog. Also eigentlich ist das so aus dem Misstrauen. Und es war, natürlich ist eine Verfassungsgebung ein Elitenprojekt, die Aufgabe von Juristen, von wenigen Juristinnen und Juristen. Aber es gab auch eine breite Beteiligung. Es gab auch zwei KPD-Abgeordnete, die am Grundgesetz mitgewirkt haben, die eben aus der Arbeiterschaft kamen. Also ich will das noch ein bisschen korrigieren tatsächlich.
Okay. Ich meine, es gab nie die Volksabstimmung, was ja eigentlich Standard ist bei Verfassungen, dass sie vom Volk angenommen werden, aus nachvollziehbaren Gründen damals, auch weil man ja davon ausging, es ist ein Provisorium. Ich schaue gerade nochmal auf das Programm, das Sie uns mitgebracht haben zu dieser Reihe grundsätzlich im Literaturhaus Berlin und sehe da Dirk Oschmann im Gespräch mit Peter Richter. Das wird im Oktober sein. Und da geht es um die Vollendung der Einheit. Frau Gerlinek, das war ja dann auch nochmal so ein Thema, was dann ganz stark aufgekommen ist. Dieses Grundgesetz West. Ja, reicht das dann eigentlich für dieses gemeinsame, dieses wiedervereinte Deutschland? Und wir wissen ja bei Dirk Oschmann, das hat ganz schön Diskussionen ausgelöst, was er uns aufgeschrieben hat.
Und das wird es ganz sicher, würde ich sagen, auch im Literaturhaus wieder geben. Aber wir glauben, also meine Kollegin Sonja Lungurius und ich, das ist der Ort dafür. Und ich weiß nicht, ob es Daniel Kehlmann oder Juli C. war, die ganz am Anfang der Reihe gesagt haben, ja, wir haben das Grundgesetz zwar, aber wir haben das eben auch nicht. Wir müssen das immer wieder neu erstreiten und interpretieren. Es ist eben nicht bis in den letzten Paragraphen so ausformuliert, dass man jetzt irgendwie nur noch im Stechschritt hinterher marschieren muss, sondern man muss eben über diese einzelnen Artikel streiten, reden. Was bedeuten die heute im Jahr 2023 in Deutschland?
René Schlott?
Ja, ich will vielleicht noch ergänzen. Es wird am 5. Oktober mit Dirk Oschmann nicht nur um die Vollendung der deutschen Einheit gehen, sondern tatsächlich habe ich es offen gelassen, es geht auch um die europäische Einheit, denn der Artikel 23, der alte, der Beitritt sozusagen geregelt worden ist, der ist jetzt der Europa-Artikel.
Der wurde frei,
genau, dann hat man ihn neu besetzt und sehr ausführlich auch besetzt, also nicht mehr in dem kurz gefassten Ton von 1949, und jetzt geht es darin um Europa. Also es geht sozusagen um zweifache Einheit, nämlich einmal die deutsche Einheit. Wir wollen aber nicht nur zurückblicken und sagen, welche Fehler gemacht wurden möglicherweise, sondern auch nach vorne, wie kann die europäische Einheit eigentlich vollendet werden und in welchem Modus auch.
Also ein spannender Demokratiemoment, spannende Demokratie- und Debattenmomente, die uns bevorstehen. Janika Gerlinek, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns hier überrascht haben als Leiterin des Literaturhauses und Austrägerin dieser Serie. Und René Schlott, an dieser Stelle Dankeschön, dass Sie heute als Gast der ganzen Stunde bei uns waren. Vielen Dank für Ihre Gedanken und für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und wenn Sie uns noch direkter erleben wollen als einfach nur im Radio oder im Podcast, kommen Sie gerne vorbei. Am Donnerstag sind wir wieder im Humboldt-Forum. Dann ist bei mir zu Gast die Moderatorin Pina Atalay. Alle Informationen finden Sie auf deutschlandfunkkultur.de/Humboldt-Forum. Tschüss für heute.